Hallo alle zusammen und ja, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder hier eingeschaltet hast und dir wieder eine neue Podcast-Folge anhören möchtest. Ich bin Nicole, ich bin Host des Podcasts und Ärztin und Kopf hinter Arzt sein. Und ich freue mich, dass ich jetzt ein Interview ankündigen darf mit der lieben Sandra. Sandra ist Kopf hinter dem Instagram-Kanal Arbeitsmedizin Alltag. Und bei ihr dreht es sich rund um die Themen der Arbeitsmedizin. Und in der Podcast-Folge heute haben wir einen ganzen bunten Strauß an Themen mitgebracht. Und tatsächlich haben wir die Podcast-Folge in zwei letzten Endes geteilt, weil wir einen ganz, ganz großen, langen Themenblock, nämlich Schwangerschaft am Arbeitsplatz, heute bearbeiten. Und in der zweiten Podcast-Folge geht es dann um den Umgang mit psychischer Belastung durch Trauma, durch sexuelle Belästigung und durch Überlastung. Und ja, wie gesagt, sind viele, viele Themen, die uns als die ein oder andere Herausforderung im alltäglichen Klinikalltag begegnen. Und ich hoffe, dass ihr hier ein ganz, ganz großes Hilfsangebot beziehungsweise ganz viele Schritte und Impulse mitnehmen könnt von der Sandra, wie ihr euch helfen könnt und was ihr zu beachten habt. Ich habe eine ganze Menge dabei gelernt und hoffe, dass das Interview für euch genauso wertvoll ist wie für mich. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich wirklich, wirklich sehr, wenn ihr euch die paar Minuten Zeit nehmt und dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst, weil das einfach mir eine ganze Menge zurückgibt. Zum einen freue ich mich darüber. Wir werden hoffentlich bald die 90 Bewertungen knacken. Und zum anderen ist es auch so, dass der Podcast einfach viel besser ausgespielt wird und angezeigt wird, je mehr Bewertungen es gibt. Und dann kann natürlich Arzt sein, mehr Menschen erreichen, mehr Kolleginnen und Kollegen erreichen. Und nur so können wir nachhaltig dann auch Veränderungen in unsere Arbeitskulturen bringen. Und genau, deshalb wünsche ich mir, wenn euch der Podcast gefällt, wirklich lasst mir diese 5 Sterne kurz da und gebt dem Podcast etwas zurück. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Vielen Dank auch an alle, die mir fleißig Nachrichten schreiben. Ich freue mich wirklich sehr darüber, auch auf Instagram, wenn wir da in den Austausch kommen. Und von daher würde ich sagen, danke, danke, danke. Und jetzt legen wir auch direkt mal mit dem Interview los. Viel Spaß beim Zuhören. Und dann würde ich sagen, hallo Sandra. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, da zu sein.
Sandra, bevor wir so richtig loslegen mit den Fragen und unseren Themen, magst du erzählen, wer du bist und was du beruflich machst?
Ja, gerne. Man kennt mich vielleicht unter meinem anonymen Instagram-Pseudonym Arbeitsmedizin-Alltag. Da schreibe ich über meinen Alltag als Fachärztin für Arbeitsmedizin in einem überbetrieblichen Dienst im Ruhrgebiet. Überbetrieblich bedeutet, ich bin jetzt nicht irgendwo fest am Berg und betreue da alle Mitarbeitenden, sondern mein Arbeitgeber leiht mich sozusagen aus. Und jetzt habe ich letztes Jahr ein Kind bekommen und bin im Moment in Teilzeit tätig, habe dadurch nicht mehr ganz so viel Bandbreite, aber prinzipiell ist bei meinen Kunden alles dabei, vom Krankenhaus, Altenheim, Kita, Behörde, Industrie, quer durch die Bank eigentlich.
Ja, sehr gut. Dann hast du auch eigentlich einen richtig guten Rundumblick, muss man mal ehrlich dazu sagen, durch alle Berufsgruppen.
Auf jeden Fall. Also sicherlich habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich zur richtigen Zeit in die richtige Firma gekommen bin und dann irgendwie überall so einen kleinen Einblick gekriegt habe und von vielen Branchen auch was mitkriege. Ist nicht bei allen Kolleginnen und Kollegen so, aber ich habe da wirklich Glück gehabt.
Das freut mich, sehr gut. Vielleicht eine Frage, die ich immer wieder auch jetzt in der Klinik und auch von Freunden gestellt bekomme. Kannst du vielleicht kurz erklären, wann du und wann die Frauenärztin, jetzt Thema Schwangerschaft, gell? Wenn die Frauenärztin, der Frauenarzt die AU ausstellen beziehungsweise ein Berufsverbot aussprechen und was da die Unterschiede sind, weil da gibt's ja Unterschiede.
Ja, das ist eine super Frage, weil das direkt in eins der Hauptmissverständnisse reinschlägt. Also das eine ist AU, also Arbeitsunfähigkeit gegenüber dem Beschäftigungsverbot. Ein Berufsverbot, das wird oft synonym verwendet, ist tatsächlich was ganz anderes, ist was Richterliches, ist, wenn uns sozusagen die Approbation entzogen werden würde. Also ganz anderer
Sehr
Begriff
gut.
schon mal.
Hast du schon mal aufgeräumt.
Genau, also das schon mal vorneweg. Ein Berufsverbot kriegt man hoffentlich nie, weil man schwanger ist. Das wäre ganz schrecklich. aber eben
ich
die Unterscheidung.
Um.
aber eben die Unterscheidung Beschäftigungsverbot und Arbeitsunfähigkeit. Und im Prinzip einmal vorneweg, alles, was ich jetzt zum Thema Mutterschutz und so sage, das bezieht sich immer auf das Mutterschutzgesetz, so wie es seit 2018 gilt. Da gab es eine Novellierung, dadurch werden jetzt mehr Leute mit einbezogen. Also zum Beispiel vorher galt es nicht für Studentinnen und da gab es ein paar Änderungen. Also es kann sein, dass man vielleicht jetzt was hört, was ich sage und denkt, oh, das war aber doch mal anders. Kann sein, weiß ich nicht. Ich sozusagen stand 2018. Und in der jetzt gültigen Version gibt es eben das betriebliche und das ärztliche Beschäftigungsverbot. Und die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt stellt normalerweise gar keins von beiden aus. es ist nämlich so, dass das betriebliche Beschäftigungsverbot im Aufgabenbereich des Arbeitgebers liegt. Da sage ich immer, wenn jetzt eine Frau im Kernkraftwerk zum Beispiel arbeitet und dann schwanger ist, dann braucht der Arbeitgeber mich nicht dafür. Der weiß auch so, was die nicht mehr machen darf, weil das einfach so ein spezieller Bereich ist. Der hat Ahnung, der braucht mich nicht. Wir könnten aber beratend tätig werden. Wenn er jetzt sagt, naja, irgendwie Arbeitsbedingungen, ich bin mir nicht so sicher, dann ist natürlich immer die Betriebsärztin, der Betriebsarzt der Ansprechpartner. Aber für das betriebliche Beschäftigungsverbot tatsächlich der Arbeitgeber verantwortlich. Und da heißt es dann nicht, Beschäftigungsverbot automatisch, ich sitze die ganze Zeit zu Hause und ich darf nichts mehr machen, sondern es kann sich eben auf spezielle Bereiche beziehen. Der Vorgang ist eigentlich so, der Arbeitgeber muss eine Gefährdungsbeurteilung für Mutterschutz machen, egal für welchen Arbeitsplatz. Es ist egal, ob da jemals eine Frau gearbeitet hat oder arbeiten wird, auch wenn es Bergbau oder irgendwelche Schwerindustrie oder sonst was, die müssen für Mutterschutz eine Gefährdungsbeurteilung machen. Und wenn dann tatsächlich eine Frau kommt und sagt, hallo, ich bin jetzt schwanger, dann muss er diese Gefährdungsbeurteilung rausholen und das nochmal individualisieren. Theoretisch müsste er also schon wissen, was muss ich jetzt tun, damit diese Schwangere arbeiten kann oder wohin muss ich sie versetzen oder wie auch immer. Weil es geht immer darum, dass eigentlich der Schwangeren ermöglicht werden soll, weiter zu arbeiten, vielleicht mit Einschränkungen, vielleicht in einem anderen Bereich, dass man wirklich gar nicht mehr arbeitet, seinen Arbeitsplatz gar nicht mehr betritt. Das sollte immer die letzte Möglichkeit sein. Und es kann eben auch sein, dass bestimmte Tätigkeiten ausgeklammert werden. Also das beste Beispiel ist jetzt meine Schwangerschaft letztes Jahr. Die Arbeitsmedizin ist ja theoretisch eher ein bisschen ungefährlicher, alles eher planbarer. Normalerweise, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, hätte ich einfach nur keine Blutentnahmen, keine Impfung machen dürfen wegen der erhöhten Verletzungsgefahr. Das hätte dann jemand anders gemacht und ich hätte alles weitere tun können. Jetzt war Corona. Das heißt, ich habe ein Beschäftigungsverbot für alle Tätigkeiten mit fremden Personen, also betriebsextern bekommen. Heißt, ich habe vor allen Dingen telefonische Beratungen gemacht, auch Schwangere beraten, habe Meetings online gemacht, sowas, das ging alles. Also ich habe nicht zu Hause gesessen, schon mal von zu Hause gearbeitet, aber ich habe jetzt nicht meine Schwangerschaft nur die Füße hochgelegt, sondern ich habe weitergearbeitet. Und so will es der Gesetzgeber tatsächlich auch. Die Gynäkologen oder theoretisch jeder behandelnde Arzt kann dann ins Spiel kommen, wenn es um das ärztliche Beschäftigungsverbot geht.
Darf ich direkt was fragen?
Klar.
Bevor wir jetzt zu der anderen Version rüber switchen. Wie war das jetzt angenommen? Es ist so, du bist schwanger und du möchtest nach Möglichkeit weiterarbeiten, aber der Arbeitgeber sagt, eigentlich macht das nicht so viel Sinn, du bist gefährdet. Darf man sich darüber hinwegsetzen oder gilt das dann?
Also wenn ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen ist, dann darf man nicht sagen, ich komme trotzdem zur Arbeit. Also wenn der Arbeitgeber sagt, alles ist gefährlich, was hier los ist, was eigentlich nicht möglich ist, wenn man guten Arbeitsschutz betreibt. Aber wenn er das sagt und wenn er sagt, es geht gar nicht, dann darf man nicht einfach kommen. Das sollte niemanden animieren, die Schwangerschaft möglichst lange geheim zu halten, weil es sicherlich Bereiche gibt, wo es wirklich gefährlich werden kann für die Schwangere oder für das Kind. Aber theoretisch muss eigentlich, wenn die richtige Reihenfolge, wie es das Gesetz möchte, wahrgenommen wird, dann dürfte das eigentlich nicht so schnell passieren. Ist leider in der Klinik oft der Fall. Es ist leider einfach so.
Ja.
Und manchmal sind die auch so, dass die sagen, naja, von den Arbeitsbedingungen kann ich es ja nicht sagen, aber geh mal zum Gyn und hol dir eins. So. Und die Gynäkologen sind sicherlich die, die an der Schwangerschaft am nächsten dran sind und durchaus auch mal dieses individuelle ärztliche Beschäftigungsverbot aussprechen. Aber der Rahmen dafür ist relativ eng. Das Mutterschutzgesetz sagt, ein ärztliches Beschäftigungsverbot kann ausgesprochen werden, wenn die Weiterführung der Arbeit die Gesundheit der Mutter oder des Kindes, also oder der Schwangerschaft gefährdet. Und das ist tatsächlich sehr selten. Ich habe da auch schon mit Gynäkologen drüber diskutiert oder geredet, weil irgendwie beide Seiten nicht so ganz klar waren, warum stellt die jetzt kein Beschäftigungsverbot aus, weil wir uns irgendwie einig waren, dass dieser Arbeitsplatz nicht gut ist. Und da ist mir so als Beispiel gegeben worden, da erzähle ich jetzt natürlich einer Gynäkologin was ganz Tolles. Wenn man jetzt übermäßige Schwangerschaftsübelkeit hat, die wirklich so heftig ist, dass man eigentlich gar nichts mehr machen kann, dass Kreislauf belastet ist und so weiter. Wenn man das immer hat, egal was man tut, egal was passiert, dann ist es ein Fall für die AU, weil dann ist man einfach krank. Auch eine Schwangere kann krank sein. Wenn ich jetzt aber zur Arbeit gehe und da mit bestimmten Gerüchen konfrontiert bin oder weiß ich nicht, ich bin jetzt, sagen wir mal, Fleischereiverkäuferin oder sowas und wenn ich da an der Fleischtheke stehe, dann kommt diese heftige, schlimme Übelkeit mit Kreislauf und so weiter, dann wäre es der Fall fürs Beschäftigungsverbot, weil es sich dann wirklich der individuelle Zustand auf die Arbeit auswirkt. Ist aber in Realität selten. Theoretisch kann dieses individuelle Beschäftigungsverbot auch jeder Arzt ausstellen, auch der Allgemeinmediziner, auch der, weiß ich nicht, Neurologe, auch ich kann das tatsächlich ausstellen. Für mich ist aber als Betriebsärztin, da ich ja eben eher präventiv tätig bin, ich kenne ja die Schwangeren, um die es geht, in der Regel gar nicht gut genug, um das zu beurteilen. Deswegen, ich kann das machen, jeder Arzt, jede Ärztin kann das machen, aber man muss sich da natürlich auch irgendwie immer sicher sein, dass das, was man macht, da jetzt auch auf guten Füßen steht, denn im Endeffekt sind es ja immer Haftungsfragen. Ich sage auch den Schwangeren immer, es geht nicht darum, dass der Gynäkologe es dir nicht gönnt oder so, sondern die haben eben auch Angst, dass es da irgendwie Regresse gibt und dann geht es ja in so ein Verfahren, wenn ich ein Beschäftigungsverbot habe, kriege ich Lohnersatzleistungen und wenn die zu Unrecht genommen werden, wie auch immer, also wenn ich das kriege und das Beschäftigungsverbot war eigentlich nicht gerechtfertigt, dann kann sich das zurückgeholt werden und im schlimmsten Fall dann eben bei dem, der es ausgestellt hat, dem Arbeitgeber oder dem Gynäkologen oder der Betriebsärztin. Und das möchte natürlich keiner. Ich weiß nicht, und das sage ich auch immer, ich weiß nicht, wie oft das tatsächlich ist, weil ich natürlich nicht aktuelle Rechtsprechung zum Thema Beschäftigungsverbot und Schwangerschaft und so verfolge. Aber theoretisch ist das möglich und das ist eben oft dieses Spannungsverhältnis, in dem wir uns bewegen. Weil der Arbeitgeber, der hat eigentlich, ich will nicht sagen, die haben alle keinen Bock, das stimmt sicherlich nicht. Es gibt auch Arbeitgeber, die sehr gute Arbeitsschutz und guten Mutterschutz betreiben. Aber es gibt eben auch viele, die es sich möglichst einfach machen wollen. Und das ist eben oft das, was in den Kliniken passiert, muss man einfach so sagen.
Ja, da hätte ich auch direkt eine Frage zu, weil das war jetzt auch immer in der Corona-Pandemie, war das ja auch ein Thema. Also ich habe, ich glaube, zwei Kolleginnen, drei Kolleginnen erlebt bei uns in der Abteilung, die schwanger geworden sind. Die erste ist schwanger geworden zwischen der ersten und zweiten Welle und die durfte dann Patienten auf Stationen, die Covid getestet sind, sozusagen betreuen. Und ich glaube, da war noch nicht die FFP2-Maske der Standard. Deshalb, glaube ich, durfte sie noch weiterarbeiten. Und die anderen beiden sind direkt nach Hause geschickt worden. Die durften nicht mehr wiederkommen. Und da wurde auch die FFP2-Maske sozusagen gedrängt. Also es hieß wegen der FFP2-Maske und der Tragezeit von, weiß nicht, 20, 30 Minuten und man könnte nicht gewährleisten, dass man sich da nicht ansteckt, war das irgendwie das Thema. Aber gleichzeitig wurde dann jetzt auch, also man kann ja auch einen Schreibtischjob von zu Hause machen, theoretisch gesehen. Ne? Also Arztbriefe von zu Hause schreiben und alles. Und ich war jetzt bei den Gesprächen nicht dabei. Ich weiß nicht, was da dann am Ende das Thema war.
Aber das sind so Dinge, die ich beobachtet habe, jetzt auch in allen anderen Bereichen, so im Freundesbekanntenkreis, dass dann natürlich in der Corona-Pandemie noch mehr Personal gefehlt hat, wenn dieses Personal eben schwanger geworden ist.
Ja, absolut. Habe ich auch so erlebt. Ich habe auch sehr viel, also die meisten Leute waren sehr erstaunt, wenn ich gesagt habe, ich bin schwanger, aber ich arbeite noch.
Ja,
und dann
genau.
Ich sage, du bist doch Ärztin und es ist Corona und wieso arbeitest du noch? Ja klar, mein Arbeitgeber kennt sich mit Arbeitsschutz, Mutterschutz sehr gut aus, logischerweise. Und die haben das dann eben auf sehr gute Füße gestellt. Aber das waren natürlich auch Themen, die bei uns immer wieder kamen. Und dann gab es auch ganz lange gar keine offiziellen Empfehlungen dazu, weil FFP2-Masken oder generell solche persönliche Schutzausrüstung, was ja eine FFP2-Maske ist, die wird ja nicht an Schwangeren getestet. Weil normalerweise würde eine Schwangere da, wo eine FFP2-Maske prä-Pandemie benutzt wurde, gar nicht mehr arbeiten aus anderen Gründen. Also wenn ich jetzt irgendwie, ich habe mal gesagt, was weiß ich, wenn ich irgendwie mit gefährlichen Stäuben arbeite oder irgendwie so Maler, Lackierer, solche Tätigkeiten, die habe ich dann ja aus ganz anderen Gründen auch als Schwangere gar nicht mehr gemacht. Und da hat sich diese Frage nie gestellt und jetzt hat sich plötzlich die Frage gestellt und diese Tragezeitbegrenzung, die wir im Arbeitsschutz kennen, die sind eben ja immer an gesunden, nicht schwangeren Menschen ausgemacht worden und somit konnte man die nicht anwenden. Dann gab es ganz lange, darf eine Schwangere Maske tragen, darf sie nicht, darf sie doch. Dann gab es irgendwo mal eine Empfehlung aus Baden-Württemberg. Dann gab es dann auch von meinem Ministerium, also ich meine persönlich ist es natürlich, aber Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW, wo ich ja tätig bin, gab es dann auch mal eine Empfehlung, die hat dann gesagt, naja, Maske tragen eigentlich nicht, 30 Minuten kann sicher jeder, aber was darüber hinausgeht, das muss dann die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt festlegen, wo ich auch immer gesagt habe, wie soll ich das denn festlegen? Also ich habe ja jetzt plötzlich nicht wissenschaftliche Erkenntnisse.
Und doch, die kommen so mit der Nacht.
Auch das wäre super. Das war auch sehr, sehr schwierig. Und irgendwann ist man dann so nach, ja, immer sehr, sehr viel Zeit, weil an die Schwangeren wird immer zuletzt gedacht. Gab es dann irgendwann mal so, naja, eigentlich, wenn die Maske zum Eigenschutz gilt und die Schwangere könnte sie jederzeit abnehmen in einem nicht infektionsgefährdeten Raum, dann kann sie die doch tragen, wenn sie sich dadurch nicht belastet fühlt. Und das ist ja auch total individuell. Also ich habe tatsächlich auch die gesamte Schwangerschaft immer FFP2-Maske getragen, wenn es notwendig war. Sicherlich nicht einen 8-Stunden-Arbeitstag, weil ich immer Möglichkeiten hatte, Pause zu machen, aber es hat mir nichts gemacht. Es gibt Schwangere, die auch schon sehr früh durch natürlich die veränderte Atemfrequenz da dann schon ja viel schneller aus der Puste kommen und je nachdem, was man dann auch macht. Ich sag mal, wo ich mein Büro ist ebenerdig, also ich kann zur Arbeit fahren, ich muss keine Treppen steigen oder sowas. Ne? Wenn ich irgendwo in den dritten Stock muss und dann möchte ich das mit Maske machen und bin noch schwanger dabei, dann ist das sicherlich, ohne dass man wissenschaftliche Erkenntnisse hat, die schön wären, nicht so einfach. Mittlerweile weiß man auch, dass aber auch das Tragen der Maske die Schwangerschaft oder die Schwangere nicht gesundheitlich gefährdet. Also mittlerweile gibt es da so eine Meta-Analyse zu. Das hatte ich auch mal rausgesucht und einen Beitrag dazu geschrieben. Aber dann bleibt natürlich immer noch das persönliche Empfinden. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kriege gar keine Luft dadurch, dann ist das natürlich für eine Schwangere ganz schlecht. Also muss ich ja dir nicht sagen. Ja. Das ist eben ganz, ganz schwierig. Aber auch da machen die Arbeitgeber sich das dann einfach, weil der Arbeitsschutz, der kennt das Stopp-Prinzip, das heißt Substitution, technisch, organisatorisch oder persönliche Maßnahmen. Und die persönlichen Maßnahmen, die kommen nicht aus einem spaßigen Grund am Ende, sondern weil es immer das Letzte ist, was man machen sollte. Also man versucht eigentlich immer, wenn man jetzt mit einem gefährlichen Stoff arbeitet, das ist jetzt Corona ein blödes Beispiel, aber wenn ich jetzt mit irgendwelchen Mitteln arbeite, die reizend sind oder so, dann versuche ich das mit einem anderen Mittel zu arbeiten. Wenn das nicht geht oder das ausgeschöpft ist, dann nehme ich technische Maßnahmen, eine Absaugung oder sonst was, organisatorische Maßnahmen, dass ich nicht so lange in dem Bereich arbeite, dass mir jemand hilft, sowas. Und dann ganz am Ende kommen die persönlichen Maßnahmen, weil man nicht seinen Arbeitsschutz an der einzelnen Person aufzieht. Und ich habe auch Arbeitgeber gehabt, die mich in der Corona-Zeit dann angerufen haben, gesagt haben, naja, also bisher habe ich ja alle Schwangeren, die habe ich immer dann zum Gyn geschickt und der sollte die dann krank schreiben und dann hatte ich das Problem nicht. Aber diese Schwangere, die brauche ich jetzt unbedingt, die ist ganz, ganz wichtig und kann die nicht mit Maske arbeiten und dann ist alles gut. Ich gesagt habe, also Entschuldigung, das ist einfach das Pferd von hinten aufgezäumt, so geht's nicht, das ist einfach, es ist auch den Schwangeren gegenüber absolut unfair, weil da wird eine Verantwortung auf die gelastet, die da nichts zu suchen hat. Und wenn man jetzt von der Klinik als Arbeitsplatz ausgeht und nochmal auf Corona sich bezieht, theoretisch kann man auch, wenn, also das ist natürlich immer, man muss gucken, wie es dann läuft, aber man kann sicherlich gezielte Bereiche trotzdem bearbeiten. Also wie du eben sagst, ne, von zu Hause aus Briefe schreiben, da muss man nicht mal die Klinik betreten, das ist sicherlich sowas von risikoarm. Oder eben auch abhängig vom Fachgebiet. Also ich habe auch mitgekriegt, in manchen Kliniken wurde auch einfach schwanger, egal was, egal wo, weg. Ne, Problem gelöst, wir haben damit nichts mehr zu tun. Es ist ja aber ein Unterschied, ob ich irgendwo Internistin bin auf der Tuberkulose-Station, jetzt mal übertrieben, oder ich bin Psychiaterin im in einem ganz risikoarmen Bereich, was weiß ich, Depression oder sowas. Ne? Klar, dann sind vielleicht andere Themen, ne? Es gibt Übergriffigkeiten oder sowas, deswegen sage ich jetzt Depression, weil das sind steuerbare Kontakte, man kann Abstand halten, man kann lüften, etc. etc. Also man kann ganz, ganz viel machen und es gibt gar keinen Grund, eine schwangere Ärztin da einfach ungefiltert nach Hause zu schicken. Aber Corona hat da eben ganz viel aufgedeckt, wie wenig die Arbeitgeber sich eigentlich damit befasst haben. Selbst ich habe ein Krankenhaus unter meinen Kunden und ich war eigentlich vor Corona immer sehr angetan, dass sie eben doch ermöglicht haben, dass Schwangere weiter arbeiten, eigentlich egal welcher Bereich, es wurde immer sehr genau hingeguckt. Sicherlich auch ein bisschen aus der Personalsituation, das will ich gar nicht sagen, dass die Motivation nur war, dass die ganzen Assistenzärztinnen ihre Weiterbildungszeit erfüllen, aber das ist natürlich auch ein Punkt, den man da nicht vergessen darf, dass das für die persönliche fachärztliche Weiterbildung katastrophale Ausmaße haben kann. Und wo dann Corona war, war das so, naja, wir machen weiter wie bisher. Und das ging dann natürlich auch nicht. Also da musste man dann auch genauer hingucken. Aber eben genau dieses genauer hingucken, sich damit befassen und so, da haben die dann oft keinen Bock drauf und sagen dann, Beschäftigungsverbot für alle, habe ich das Problem nicht. Die Schwangere ist zu Hause, kann sich ja auch nicht beschweren. Und ich kann im besten Fall auf irgendwelche Wege mir jetzt eine Ersatzstelle klar machen. Ich meine, wo man dann die Ärztin oder den Arzt hernimmt, ist dann die andere Frage. Aber die fühlen sich dann auch sicherer, weil sich eben gar keine Haftungsfragen oder so stellen, weil die hat ja gar nicht hier gearbeitet. Und das ist ja zum Beispiel gerade in den chirurgischen Fächern immer so das Thema, was ist, wenn die Schwangere dann operiert und dann passiert was und so. Ja, aber wenn man guten Arbeitsschutz macht, dann ist das eigentlich nicht das Thema. Aber
ja, vielleicht können wir da direkt auf das auch mit eingehen, weil ich jetzt auch weiß, dass ein paar von den Hörern natürlich auch im operativen Gebiet tätig sind. Also ich meine, da gibt es ja auch Dinge, die man einfach machen kann. Man kann halt die Narkose entsprechend anpassen. Man kann, ich glaube, man soll sogar auch, ich habe das ehrlich gesagt irgendwo gelesen, war so, gedacht, okay, krass, echt, dass man die Patienten eigentlich alle HIV-Hepatitis testen sollte und dann kann die Ärztin operieren, oder?
So. Ja. Also sicherlich, man muss immer gucken, welche, also Gesundheitswesen ist da natürlich ein spannendes Feld, weil natürlich unterschiedliche Keime unterwegs sein können. Aber sicherlich, warum ist denn Operieren gefährlich? Wir gehen ja immer vom Worst Case da aus, aber das sind ja diese. Ne? Also was ist denn gefährlich für Schwangere und Schwangerschaft, was über Blut übertragen wird? Und das sind ja die Geschichten, bei denen wir sind. Und wenn ich jetzt weiß, der Patient, die Patientin hat das nicht, ja, was spricht dagegen? Ne? Und ich habe ja trotzdem, also es ist ja nicht so, dass ich dann plötzlich mit nackten Händen irgendwie im Patienten rumwühle, sondern man macht ja mit trotzdem Schlittungen. Alles. Ja, genau. Ne, also man macht ja trotzdem den ganz normalen Arbeitsschutz und man muss ja auch sagen, dass in den meisten Kliniken Arbeits Unfälle, also Nadelstichverletzungen oder Verletzungen mit Operationsinstrumenten, ja doch eher selten sind tatsächlich, weil man eben entsprechende
Stichsichere
Kanäle und sowas.
Genau, und auch da gibt es ja auch OPs, die man, wo man zum Teil ja fast gar nicht, also bei laparoskopischen Operationen, wann benutzt man was Scharfes am Ende und am Anfang, ne? Also und selbst das kann theoretisch gesehen, die Hautinzision kann die Assistentin, der Assistenzarzt übernehmen, der dabei steht, ne? Also das muss dann nicht mal der Operateur, die Operateurin machen. Also ich finde, man kann so, und ich bin da keine Expertin, keinster Weise, ich war auch noch nicht schwanger und ich habe mich aber immer nur gefragt, was wäre, wenn, weil ich würde es furchtbar finden, von jetzt auch gleich zu Hause zu sitzen. Gut, dann könnte Arzt sein wachsen, aber ich meine, man möchte ja trotzdem irgendwie was weitermachen. Das ist ja auch Teil der eigenen Identität irgendwo und gerade auch jetzt im OP und als ich denke, man... Wieso denn nicht? Also ich weiß schon noch, als ich PJlerin war, war ich in Zürich am Unispital und da habe ich einer hochschwangeren Oberärztin die BETs assistiert, also die Brustoperation mit SMB. Und da ist ja dann auch noch der Lymphknoten radioaktiv markiert. Hm. Also und selbst das geht, wenn man das möchte.
Exakt. Und eben, was du gerade auch angesprochen hast, dass dann eben das Gefährliche, das Spitze jemand anders macht, das sind wieder organisatorische Maßnahmen. Das ist ja genauso, wie es auch laufen soll und wie es eigentlich auch möglich wäre. Mhm. Aber viele Arbeitgeber scheuen da den Aufwand, haben dann immer die große Haftungssorge und weiß ich nicht was. Und wie gesagt, ich meine, bei meinem Arbeitgeber wusste ich von vornherein, wenn ich schwanger bin, dass das irgendwas werde ich zu tun kriegen, weil die sich natürlich mit den Gesetzen sehr, sehr gut auskennen, einfach aus der, ja, aus dem Berufsrisiko sozusagen. aber theoretisch ist das eben in anderen Bereichen auch möglich. Und ich verstehe absolut, gerade zu Beginn der Pandemie, wo wir eben ganz, ganz viel nicht wussten, dass man da lieber bei Schwangeren ein Stück zurücktritt und sagt, okay, das wissen wir jetzt nicht, dann nehmen wir lieber raus. Aber auch da habe ich schon sehr früh gesehen, wir haben ja eigentlich in Deutschland eine luxuriöse Situation. Wir haben ein gutes Mutterschutzgesetz, wenn es richtig angewendet wird. Und wir haben dann noch die Situation, dass wir einfach in die USA oder sonst wohin gucken können, wo es solche Gesetze nicht gibt, wo auch in Corona-Pandemie, in Hochzeiten, Schwangere, Pflegerinnen, Ärztinnen weitergearbeitet haben wie bisher. Und da haben wir ja auch viele unserer Daten herbekommen, muss man ja auch sagen. Also vieles, wo wir dann gesehen haben, okay, was passiert, wenn man Corona in der Schwangerschaft kriegt mit Impfung, ohne Impfung und so weiter. Das ist ja am Anfang ganz, ganz viel eben aus diesen Ländern gekommen und da hätte man hingucken können, hätte man sich mit befassen können. Sicherlich, Schwangere haben einen besonderen Schutzstatus, gar keine Frage, das will ich auch niemandem absprechen, aber mir
ging es auch genauso.
Eben, ja? Ne, mir ging es da aber auch genauso wie dir, dass ich gedacht habe, ich möchte ja trotzdem was tun. Und ich bin auch gefragt worden, naja, warum wolltest du denn unbedingt weiterarbeiten oder auch jetzt? Ich bin ja, mein Baby ist noch gar nicht so groß und ich bin eigentlich in Elternzeit und arbeite nebenbei in Teilzeit. Und dann heißt es, du bist doch schon Fachärztin, warum tust du dir das an, so ungefähr? Du musst doch keine Weiterbildungszeit sammeln oder sowas. Ja, aber ich mache es auch gerne. Also das ist wirklich, wie du sagst, das hat was mit Identität auch zu tun. Klar, ich kann auch jede verstehen, die sagt irgendwie, in meiner Klinik ist alles so scheiße gewesen und ich bin echt froh, meine Auszeit zu haben, vor allem bevor jetzt das Baby kommt, da bin ich die Letzte, die das irgendwie verurteilen würde, gar keine Frage. Mhm. Aber einfach dieses Ungefilterte, einfach schwanger, Beschäftigungsverbot, das ist was, was wirklich ganz, ganz schrecklich und einfach auch total unnötig finde. Und das macht natürlich auch wieder mit den anderen Kollegen was, dass sie dann denken, oh, neue junge Ärztin, oh, wenn die schwanger ist, dann sind wir wieder einen los, dann haben wir wieder mehr Arbeit. Und das ist auch einfach für das Gesamtteam nicht gut.
Das ist auch einfach eine Form, weshalb Diskriminierung auch einfach geschieht. Ne? Also ich meine, wir Frauen können nichts dafür, dass wir den Uterus haben und dieses wunderbare Wunder sozusagen vollbringen und ein Kind zur Welt bringen können und dann aber auch mal raus sind für eine Zeit, weil es ja auch eine körperliche Veränderung ist, eine ganz immense. Aber ich finde, trotzdem sollte man das als Gesellschaft und vor allen Dingen dann auch als menschliche Organisation, die ja durch eine Klinik eigentlich sein sollte, sollte man das eigentlich mittragen und unterstützen. Und vor allen Dingen, wenn man wenige Ressourcen hat. Also ich verstehe es nicht. Natürlich ist es ein Mehraufwand, wenn man Patienten HIV-Hepatitis testet, weil man da den OP-Plan für morgen fertig macht. Und natürlich ist es vielleicht ein bisschen teurer, ich weiß nicht, eine ITN mit, weiß nicht, intravenös zu machen, sage ich mal. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus.
Ich bin aber, auch keine Anästhesistin, aber klar,
genau,
es macht
aber dann was, halt
es hat
einfach
Gründe,
ein anderes,
warum man es macht, aber...
Genau, ein anderes Gas zu benutzen. Also ich weiß auch, eine Freundin von mir, die hat vor Corona mit der ersten Schwangerschaft, die hat dann gesagt, nö, ich lasse doch jetzt nicht die Tonsillektomie, die ist HNOlerin, von jemand anders operieren, was meine Patienten sind. Ich mache das doch schön selber. Die hat dann bis zur 32. Woche fleißig weiter operiert. Ich fand es halt richtig cool.
Ja, also es spricht also auch wirklich, wenn man es gut macht und wenn man vernünftig aufstellt. Und da kann eigentlich, finde ich, jeder Arbeitgeber muss sich an die eigene Nase fassen, einmal weil es das Gesetz will, aber das hat ja auch was mit Personalbindung zu tun. Also wenn ich mit meinen Schwangeren gut umgehe, dann ist das für die Schwangeren gut. Die müssen, also gerade wenn wir jetzt von Ärztinnen sprechen, es ist ja nun mal einfach so, mit dem Studium und allem fällt nun mal auch diese Familiengründungsphase oft in die Weiterbildungszeit. Und wenn mir dann durch so ein blödes Beschäftigungsverbot dann einfach auch Weiterbildungszeit flöten geht. Und wenn ich dann, bis ich dann wiederkomme, bis ich dann wieder drin bin, dann kriege ich auch, wenn ich jetzt gerade in operativen Fächern, ach ja, du warst x Zeit weg, dann mach erstmal wieder hier XY und dann kommst du nicht auf deine Eingriffe und alles.
Ja, und dann ist man ja auch nicht jeden Tag da, weil man hat ein Kind zu Hause, so.
Exakt. Ne? Und dann,
dann heißt
dann summiert
es, kommt,
sich
kommt
das.
Die, kommt die Keule auch wieder raus und dann steht man da und am Ende wundern sich alle, wieso man keine Fachärzte, Oberärzte in den Kliniken findet. So.
Also, und eben auch den Effekt, den das auch die anderen Kolleginnen und Kollegen hat. Es macht, wenn man die Schwangeren sofort rausnimmt, und ich weiß, es ist nicht unser aller Traum, dann, ich sag mal übertrieben, 9 Monate Arztbriefe zu schreiben, gar keine Frage, aber man kann eben Dinge tun, man kann auch Kolleginnen und Kollegen entlasten, und wenn man sofort wegfällt, weil man die Klinik gar nicht mehr betreten kann, dann ist man natürlich ja, ich möchte nicht sagen persona non grata, hoffentlich natürlich nicht, aber das führt natürlich zu einfach Reibungen auch im Team. Und wenn man das vernünftig macht, wenn man seine Gefährdungsbeurteilung vorher gemacht hat und weiß, okay, wenn jetzt in meiner Abteilung eine Ärztin schwanger wird, dann tue ich XY, gucke mir das nochmal genauer an, ziehe vielleicht nochmal die Betriebsärztin mit zu Rate, dann kann das eigentlich für alle nur von Vorteil sein. Und die Schwangere kann weiterarbeiten, Weiterbildungszeit sammeln oder auch einfach, auch wenn sie Fachärztin ist, vielleicht möchte sie auch einfach weiterarbeiten und ihre Tonsillektomien machen oder was auch immer. Ne, das spricht ja auch gar nichts gegen, wenn man es eben vernünftig macht. Und dann, klar, hier und da ist es mehr Aufwand, gar keine Frage. Aber in meinen Augen ist es eigentlich immer mehr Aufwand, die Schwangere komplett rauszunehmen, weil so schnell kriegt man, glaube ich, in keiner Klinik Deutschlands mal eben eine neue Ärztin oder einen neuen Arzt.
Vor allen Dingen jemand Eingearbeitetes, ne? Also das ist jetzt ja auch niemand, also die Kolleginnen, die schwanger werden, sind ja nicht die, die jetzt gerade mal 3 Monate arbeiten, sondern das sind die, die schon eine Weile Arbeitserfahrung haben und die sich dann wohlfühlen im Team und sagen, so, jetzt ist für mich ein guter Zeitpunkt, jetzt habe ich so ein bisschen was gelernt. Weiß ich nicht, aber so würde ich es machen.
Ja.
Also habe ich noch nicht gemacht, aber wenn, würde ich es so machen. Und, also wenn man es planen kann, ne? Also auch mal das dahingestellt.
Klar. Man hat das nur so in gewissen Maßen in der eigenen Hand. Das ist
genau,
so.
Genau. Aber dann würde ich das so machen und überleg mal, was das für Ressourcen sind, die dann von jetzt auf gleich wegfallen. Und lass diese Kollegin einfach nur zu Hause am Telefon sitzen für Fragen von Assistenten, die jünger sind, wo sie einfach mal sagen kann, ja, hier, mach das und das. Und dann muss dafür nicht immer der oberärztliche Hintergrund gefragt werden. Das sind so Kleinigkeiten, das kann man machen. Und dann...
Ja.
Also dann ist man nicht komplett raus und man fühlt sich nicht komplett nutzlos. Und ich muss ehrlich sagen, gerade diese Diskriminierung, die damit auch verbunden ist, ne? Also die Kolleginnen, die bei uns gegangen sind, die mussten alles abgeben. Die mussten den Schlüssel abgeben, den Ausweis von der Klinik, die mussten ihren Spind abgeben. Das ist ja, als wenn du kündigst. Überleg mal, was das mit dir macht.
Also
ich fand das furchtbar.
Du bist direkt ausgeladen aus allem.
Genau. Und das führt dann auch im Umkehrschluss wirklich dazu, dass ich auch immer gefragt werde. Ich habe auch tatsächlich auch Nachrichten schon bekommen in den letzten Jahren aus der Community, die dann gefragt haben, ja Nicole, was soll ich denn machen? Wie lange soll ich das denn geheim halten? Also ich kann auch einfach vielleicht nicht mehr so. Es ist einfach.
Zumal man muss ja auch sagen, das Mutterschutzgesetz kennt ja eben auch bestimmte Beschäftigungsverbote, wie zum Beispiel Beschäftigungsverbot für Nachtarbeit. Das hat seinen Grund, ne? Weil man braucht halt, wenn man schwanger ist, und das erzähle ich dir jetzt als Gynäkologe natürlich irgendwie lächerlich, nicht, aber man braucht seine Ruhezeiten und all sowas. Man muss sich eben vernünftig regenerieren können. Also es gibt bestimmte Verbote, auch Wochenendarbeit und sowas. Die haben alle ihre Berechtigung und die sollten natürlich auch angewendet werden. Der Arbeitgeber kann natürlich das Mutterschutzgesetz immer nur dann anwenden, wenn er weiß, dass ich schwanger bin. Ich kenne das selber. Wie gesagt, ich bin Arbeitsmedizinerin. Ich kann mein Risiko total gut selber einschätzen und habe das eben auch ein bisschen geheim gehalten. Einfach für mich, weil ich mir da einfach sicher sein wollte, weil es auch am Anfang so ein bisschen holprig war mit der Schwangerschaft, wusste aber einfach, ich hatte nie Angst, weil ich weiß ja, wie gefährlich mein Arbeitsplatz ist. Ich mache das ja für andere Leute. Aber gerade wenn da noch so ein Faktor dazu kommt, dass ich eigentlich Angst und Sorge habe um das, was ich tue, das ist natürlich auch nicht gut für die Schwangerschaft.
Nein, überhaupt
also,
nicht.
Ich würde niemals jemanden animieren, die Schwangerschaft geheim zu halten, um weiter arbeiten zu können, aber man soll es sagen, wenn man dazu bereit ist. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das Mutterschutzgesetz sagt zwar, man soll es dem Arbeitgeber, ich weiß nicht genau, wie jetzt der Wortlauf ist, ich kenne es natürlich nicht auswendig, unmittelbar oder sobald sie davon Kenntnis hat, irgendwie sowas steht da, aber das ist keine, also wenn ich jetzt erst in der 20. Schwangerschaftswoche meine Schwangerschaft bekannt gebe, dann ist das so. Und dann hat der Arbeitgeber da nicht zu meckern oder zu motzen, weil das ist der Zeitpunkt, wann ich es bekannt gegeben habe. Wenn vorher etwas passiert ist, dann ist der Arbeitgeber auch nicht haftbar, weil er wusste es ja nicht. Aber ich könnte es ja auch erst in der 20. Woche erfahren haben, weil ich arbeite in der Klinik, ich habe viel Stress, ich habe eh keinen regelmäßigen Zyklus und,
ganz
und.
Genau.
Ne, also alles möglich. Ne, das ist ja gar nicht, kann man gar nicht irgendwie der Schwangeren einen Vorwurf machen. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also ich habe manchmal auch bei mir einfach Mitarbeiterinnen sitzen, die sagen, ja, ich bin schwanger, aber ich habe es noch nicht gesagt. Dann sage ich immer, so und so und so wird das Vorgehen sein. Solange ihr Arbeitgeber das nicht weiß, kann er sie nicht schützen, aber sie dürfen es sagen, wann sie möchten. Und in der Klinik gilt das natürlich genauso. Und da finde ich, hängt es halt auch echt total davon ab, in welchem Bereich ich tätig bin. Also ich finde jetzt sowas wie Kinderheilkunde oder sowas, da würde ich immer eher sagen, lieber früher, weil einfach da bestimmte Infektionskrankheiten unterwegs sind, die nicht geimpft werden können, wo man einfach, also bei manchen Sachen ist es dann ja auch so, dann geht man zur Betriebsärztin vielleicht und dann wird Blut abgenommen und dann guckt man, ob da Schutz ist. Also jetzt zum Beispiel Ringelröteln ist ja bis zur 20. Woche, wenn man da jetzt keinen Schutz hat, vielleicht kann man dann danach doch wieder arbeiten gehen, aber eben dieser kritische Zeitpunkt, wenn man den dann gerade verpasst, und das sind ja eben auch Sachen, also gerade Kinderheilkunde finde ich immer ganz, ganz schwierig, weil da einfach so viel unterwegs ist. Also das wäre sowas, da würde ich sicherlich nicht warten. Aber wenn ich jetzt eben, um jetzt wieder mit dem Psychiatriebeispiel um die Ecke zu kommen, steuerbare Kontakte, nicht so eng, nicht so nah, sowas, da finde ich, spricht auch nichts dagegen, das ein bisschen später zu sagen. Im Endeffekt muss es jeder selber wissen. Ich würde da niemanden animieren, nur um weiterzuarbeiten, nur für die Weiterbildungszeiten, weil das ist dann im Endeffekt, das kriegt man auch alles noch hin. Aber ich verstehe diesen Zwiespalt an der Stelle. Und wenn es nicht so wäre, dass die Arbeitgeber sich das gerne so leicht machen würden, dann, naja, dann hätten wir diese Probleme nicht als die Schwangere.
Ja, darf ich jetzt zum Abschluss, habe ich noch, ich hätte noch zwei, drei Fragen. Und zwar, wie ist das, angenommen, ich bin jetzt schwanger und ich möchte, ich weiß nicht, vielleicht möchte ich mich jetzt erstmal beraten, weil ich habe Angst, weil ich weiß, dass alle anderen irgendwie direkt weggeschickt worden sind in der Vergangenheit oder ich weiß gar nicht, was jetzt überhaupt auf mich zukommt. Dann kann ich ja erstmal zur Betriebsärztin, zum Betriebsarzt gehen, mich beraten lassen, oder?
Also
und
jeder
die
Mitarbeiter,
Meldung an den Arbeitgeber muss ja nicht direkt erfolgen, richtig?
Genau, also jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat immer das Recht auf so eine Wunschvorsorge. Also jeder kann sagen, ich möchte gerne zum Betriebsarzt, zur Betriebsärztin und dann muss der Arbeitgeber das ermöglichen. Worüber geredet wird, erfährt er nicht. Das heißt, das kann man auch in so einem Anlass zum Beispiel tun, um einfach zu hören, wie wird das hier sein, wie schätzen Sie das ein, ist komplett losgelöst. Ich habe auch, genau wie jeder andere Arzt, jede andere Ärztin, Schweigepflicht. Also wenn mir jemand in einem Kontakt, auch manchmal kommen die, weil die zum Beispiel, was weiß ich, gerade im Krankenhaus, Impftermin für die Hepatitis B oder so und kommen dann und sagen, ja, schwanger. Gut, dann wird nicht geimpft. Und ich sage aber trotzdem nicht, ich sage jetzt nicht dem Arbeitgeber, ja, die Frau Müller, die habe ich jetzt heute aber nicht geimpft, weil die schwanger ist. Das steht mir überhaupt gar nicht zu.
Ja,
das
klar.
Muss ich immer noch selber machen. Also das ist komplett losgelöst voneinander. Und auch wenn ich mir irgendwie unsicher bin, natürlich Gynäkologen sind auch immer Ansprechpartner, was das angeht. Meine eine Gynäkologin hat auch gesagt, von meiner Seite können Sie sagen, aber Sie sind Betriebsärztin, Sie können das selber entscheiden.
Mhm. Ja. Ich hätte da direkt eine weiterführende Frage zu, und zwar angenommen, wir wollen dann tatsächlich so viel wie möglich mit so viel organisatorischem Unterstützen durch den Arbeitgeber bewirken. Wie stellen wir das dann am geschicktesten an? Also, dass man, also bei angenommen, es ist ein sehr restriktiver Arbeitgeber, der direkt zum letzten Step springt und sagt, tschüss, wir wollen das nach Möglichkeit vermeiden und wollen vielleicht in irgendeiner Form einen Weg finden. Wie kommunizieren wir das dann am geschicktesten? Ist das dann auch mit dem Rückenwind der Arbeitsmedizin oder im direkten Gespräch mit dem Vorgesetzten?
Also ich würde immer erstmal das Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen. Ich sag mal, ein kurzer kleiner Dienstweg, dass der sich nicht so überrollt fühlt.
Ja.
Im besten Fall, aber wenn man dann schon merkt, okay, das geht hier Richtung Beschäftigungsverbot für alles, es muss dann natürlich gesagt werden, hallo, ich weiß, aber ich darf und ich kann, und können wir die Betriebsärztin mit ins Boot holen? Können wir XY mit ins Boot holen? Mitarbeitervertretung wäre zum Beispiel natürlich auch immer noch eine Möglichkeit. Sollte man sicherlich ein bisschen gucken, worauf der Arbeitgeber anspricht. Theoretisch hat man so als die letzte Bank auch immer noch die Möglichkeit, die zuständige Aufsichtsbehörde mit ins Boot zu holen. Sowohl, wenn ich das Gefühl habe, ich werde hier einfach blind ins Beschäftigungsverbot geschickt und ich will das gar nicht, als auch, wenn mein Arbeitgeber sagt, mach weiter wie bisher, alles gut, und ich habe aber das Gefühl, das ist hier doch gefährlich. Also in beide Richtungen kann man, das ist immer so ein bisschen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich aufgestellt, wer da sozusagen die Aufsichtsbehörde ist. Hier ist es in den meisten Fällen die Bezirksregierung. Das lässt sich aber alles rausfinden. Und wenn man jetzt eben mit dem Betriebsarzt, Betriebsärztin Kontakt hat, die wissen das auch in der Regel, wer die Aufsichtsbehörde ist. Das ist natürlich immer so ein Eskalationsschritt. Ich finde das immer wichtig, dass man weiß, dass man da noch eine offizielle Stelle, die ja auch vor allem dafür da ist, dass das Gesetz richtig ausgelegt wird, dass man da hingehen kann. Natürlich muss man sich dann langfristig überlegen, wenn ich meinem Arbeitgeber mit der Bezirksregierung auf die Pelle rücke, wie lange werde ich da noch arbeiten? Das muss man auch sagen. Aber in manchen Fällen, wenn es halt wirklich, sage ich mal, um die letzten Monate der Weiterbildungszeit geht oder so, kann das ja wirklich das Entscheidende sein. Muss man einfach wissen. Theoretisch wäre natürlich der Wunsch, dass das auf einem kurzen Weg geht, in einem gemeinsamen Gespräch. Vielleicht setzt man sich an einen runden Tisch mit Betriebsarzt, Betriebsärztin. Auch das habe ich alles schon erlebt. Es geht wirklich. Man muss es eben wollen.
Gut. Und noch eine letzte Frage, das habe ich nämlich auch so über 10 Ecken mal gehört. Wie ist das mit dem Stillen auf der Arbeit, beziehungsweise auch Abpumpen? Weil ich glaube, da gibt es für Zahnärzte auch so eine besondere Regel oder sowas. Ich weiß gar nicht genau.
Also das Mutterschutzgesetz, das gilt auch für Stillende. Das ist erstmal auch gut zu wissen. Es ist an der Stelle nicht ganz so restriktiv, weil bestimmte Beschäftigungsverbote mit den Biostoffen, also mit so diesen Infektionskrankheiten, die sind dann ja nicht mehr so gefährlich, wie wenn ich schwanger bin. Dann ist sozusagen die Gefahr da an der Stelle nicht mehr. Und auch da muss der Arbeitgeber, wenn er mitgeteilt kriegt, hallo, ich bin jetzt wieder da und ich stille, muss er auch da wieder in seine Gefährdungsbeurteilung gucken und was mache ich. Es gibt bestimmte Einschränkungen, bestimmte Stoffe, mit denen man nicht arbeiten darf oder sowas. Aber in den meisten Fällen, wenn man das wieder gut macht, das ist die Frage, dann kann man stillen und arbeiten. Dann gelten auch bestimmte Beschäftigungsverbote. Die kann man alles im Mutterschutzgesetz nachlesen. Und man kriegt dann bestimmte Freistellungszeiten. Die muss man aber anfordern tatsächlich, dass man eben stillen oder abpumpen kann. Das gilt auch für beides. Und wenn ich jetzt einen 8-Stunden Arbeitstag arbeite, dann stehen mir mindestens 2x30 Minuten Freistellung zu. Das ist auch Zeit, die muss nicht
das
nachgearbeitet
dann bezahlt
werden.
Oder? Ja, genau.
Das gehört dazu. Genau. Das, cool. Das muss der Arbeitgeber akzeptieren. Und es kann mir mein Baby gebracht werden, wenn das möglich ist, oder eben ich pumpe ab. Diese Freistellungszeiten, die gelten aber tatsächlich nur im ersten Jahr nach Geburt. Alles andere, also die Beschäftigungsverbote, die Stoffe, mit denen ich nicht arbeiten darf und so weiter, gilt die gesamte Stillzeit. Es ist egal, ob mein Kind 14 Monate oder 40 Monate ist, egal, das gilt für alle. Und ja, das ist auch wieder sowas, haben die meisten Arbeitgeber keinen Vertrag mit, die meisten stellen ja sowieso vorher ab, muss ich mich nicht drum kümmern, müssen sie aber tatsächlich auch. Ne? Also und da kann man natürlich auch wieder Betriebsärzte und Betriebsarzt mit ins Boot holen. Meistens ist es eben tatsächlich bis auf diese Freistellungszeiten und eben bestimmte Stoffe, mit denen man nicht arbeiten darf, mehr oder weniger arbeiten wie sonst auch.
Ja, das ist doch super, ehrlich gesagt. Also wusste ich jetzt auch nicht, ne?
Ja, also ich habe mich da natürlich auch aus persönlichem Befangenheit mit befasst. Ich habe es auch für die Facharztprüfung natürlich gelernt, bin jetzt aber eben selber auch in der Situation, dass ich halt abpumpe, wenn ich meine Arbeitstage habe. Und das Einzige, was da so ein bisschen schwammig ist, das finde ich auch ein bisschen schade, im Mutterschutzgesetz wird sich so nicht wirklich dazu geäußert, wie man, also was für Räumlichkeiten man zur Verfügung gestellt kriegen muss. Man kennt das ja manchmal aus so US-Filmen, dass dann irgendwie die schwangere, die nicht mehr schwangere stillende Mitarbeiterin irgendwie auf der Toilette abpumpt oder so. Das sollte natürlich nicht so sein. Das Mutterschutzgesetz sagt da leider nichts zu. Es gibt in der Arbeitsstättenverordnung irgendwie so einen Satz, wo was von geeigneten Bedingungen steht. Da kann man sich jetzt natürlich auch wieder streiten. Aber in der Regel ist es ja eigentlich überall irgendwo möglich, dass man mal irgendein Büro gehen kann, dass man einfach weiß, dann macht man ein Schild an die Tür, jetzt bitte nicht stören. Und fertig. Also das ist alles auch machbar.
Ja. Ja, cool. Fällt dir noch irgendwas ein zum Thema Schwangerschaft in der Klinik? Ach so, was ich sagen wollte, genau. Prinzipiell nochmal für alle, die zuhören, es gibt natürlich auch Anlaufstellen, um Beratung zu bekommen, zum Beispiel gerade für chirurgisch tätige Kolleginnen. Wenn man Mitglied bei den Chirurginnen ist, kann man sich da natürlich melden. Ansonsten glaube ich, dass der Ärztinnenverband das auch anbietet. Ich weiß nicht, ob du auch Beratungen machst über Instagram, wahrscheinlich eher nicht oder doch oder...
Also ich kriege hier und da schon mal eine Frage, vor allem seit ich auch natürlich darüber berichtet habe, dass ich schwanger war und stille am Arbeitsplatz, also Abpumpe am Arbeitsplatz. Natürlich, ich kann auch keine rechtsverbindliche Beratung machen, aber hier und da eine Frage. Auf meinem Profil sind auch ganz viele Sachen schon beantwortet.
Genau, aber, dann kann man auch einfach recherchieren selbst.
Man darf mich auch immer anschreiben, so ist es nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, das wird jetzt zu speziell oder so, dann muss ich mich natürlich auch zurückziehen. Ich kann Fern der Geschichten machen.
Versteht sich. Also wie gesagt, der Chirurgenverein oder die Ärztinnenverbund, der hilft da auf jeden Fall mit. Da kann man sich bestimmt auch dran wenden.